Ich grüße euch aber alle im Namen unseres auferstandenen Herrn und Heiland Jesus Christus zu diesem Mittagsgottesdienst. Und ich möchte euch sagen, dass es mir eine große Freude ist, bei euch als meinen Brüdern und Schwestern zu sein und dass ich mich auch sehr auf diesen Tag gefreut habe und auch freue an diesem Zusammensein. Ich möchte heute Morgen über die Blickrichtung unseres Herzens sprechen, von der ich meine, dass sie den ganzen Unterschied macht in unserem Leben mit Jesus. Und ich werde dazu einen Text lesen aus dem Johannesevangelium, der mich schon sehr oft motiviert und der mir geholfen hat. Jesus begegnet uns hier als ein liebender Seelsorger, der in das Herz eines suchenden Menschen hineinspricht auf eine solche Weise, dass dieser es gut versteht. Und deshalb lese ich aus Johannes 3, die Verse 5 bis 15. Meistens wird der Johannes 3, Vers 16 zitiert. Ich möchte aber einen anderen Gedanken heute entfalten. Und darum geht es um die Blickrichtung unseres Herzens. Blicke auf Jesus. Das ist mein Gebet, dass das geschieht, dass das wieder geschieht und dass wir uns das auch ganz neu schenken lassen von unserem Gott. Ich habe einfach den Wunsch, noch mal kurz zu beten und ich lade ein, dass wir das gemeinsam tun. Himmlischer Vater, danke, dass wir zu dir beten dürfen im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Danke, dass du der Lebendige, der Ewige und der wahre Gott bist, den wir anbeten dürfen. Danke für dein Wort, in dem wir alles haben, was wir zum Leben und zum Sterben brauchen. Danke, dass du dich über uns erbarmst. Und jetzt bitte ich dich, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Es ist Nacht. Ein Pharisäer fühlt sich zu Jesus hingezogen, weil in ihm eine Frage, ich möchte sagen, gärt. Und er wissen möchte, wie ist das jetzt mit diesem Jesus? Und er sagt in diesem Gespräch, wir wissen, es ist also nicht nur er alleine, wir wissen. Und jetzt möchte er aber selbst von Jesus hören und macht sich in der Nacht auf. Und ich möchte daraus lernen. Der beste Ort, eine Frage, die dich bewegt, beantwortet zu bekommen, ist, wenn du durchdringst zu Jesus. Wir können unter uns vieles diskutieren, viele Meinungen austauschen. Ich möchte uns aber Mut machen, von Nikodemus, so heißt dieser Mann, zu lernen, ringe dich durch zu Jesus. Vielleicht eine Entscheidung in deinem Leben, vielleicht eine Frage, wie etwas zu sehen ist. Ringe dich durch zu Jesus. Und das tut dieser Nikodemus. Und dann entfaltet sich ein wunderbares Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Und Jesus ist in dieser Nacht voll da für diesen Mann. Er ist nicht gestört, unangenehm, sondern er spürt, da kommt ein suchendes Herz. Jesus antwortet Nikodemus, ich lese ab Vers 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt, noch wohin er fährt. Also ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Man könnte sagen, so ist eine jede Bekehrung gewirkt durch ein Wunder Gottes. Wir können es nicht greifen. Gott wirkt es in seiner Gnade, wenn ein Mensch umkehrt. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, des Menschensohn, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Jesus führt einen Schriftgelehrten in die Schrift. Und er spricht mit dem Nikodemus in einer Sprache, die er maximal versteht. Und wir merken, wie Jesus ein Seelsorger ist, der in die Welt der Suchenden hineinspricht. Einem Petrus, der ein Fischer war, sagte er, aus dir werde ich einen Menschenfischer machen. Und Jesus würde genau in deine und meine Welt sprechen, um sich uns zu offenbaren, um uns klar zu machen, worum es ihm geht. Und jetzt bezieht er sich auf eine Geschichte aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 21, die Nikodemus natürlich sehr gut kennt. Und in dieser Geschichte begegnet uns Christus, sein Hinweis auf Christus. Und ich möchte uns mitnehmen in das, was das Volk Israel erlebt hat. Dazu lese ich einen Ausschnitt aus dieser Geschichte, auf die sich Jesus beruft. Ich lese aus 4. Mose 21. Dort heißt es vom Volk Israel in Vers 4, sie zogen vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Schilfmeer, um der Edomiter Land zu umgehen. Aber das Volk war ungeduldig auf dem Weg und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir in der Wüste sterben? Hier ist weder Brot noch Wasser. Unsere Seele hat einen Ekel an dieser schlechten Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wende. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine feurige Schlange, befestige sie an ein Panier. Und es soll geschehen, wer gebissen ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an das Panier. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Das müssen wir uns mal wirklich vorstellen, was hier passiert ist. Es geschah, wenn jemand die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Das Gift verlor seine maximale Wirkung in dem Moment, als der Mensch tat, was Gott zur Rettung eingerichtet hat. Der Blick ins Volk Israel in diesem Zustand erinnert mich zu sehr an uns als Gemeinde, die wir unterwegs sind. Wie oft hat die Unzufriedenheit, die Ungeduld, das Jammern auch unter uns Raum. Und wer sich dieser Haltung öffnet, der findet immer etwas zu meckern, auch wenn es keinen Grund zu meckern gibt. Das ist einfach so. Da versorgt Gott sein Volk über Jahre in einer Wüste. Er reißt sein Volk heraus aus einer Übermacht Ägypten ohne eine Armee. Und trotzdem war das alles nicht Grund genug, in diesem Moment, in dieser Etappe, einfach gegen Gott die Faust zu erheben, zu klagen. Sie sagen, uns ekelt vor der Speise, die Gott für uns hat. Und ich möchte das vergleichen mit dem Wort Gottes als unsere Nahrung auf dem Weg durch dieses Leben. Vielleicht ist uns alles andere näher als der Griff zur Bibel. Da hat fast jeder Aldi-Prospekt mehr Kraft als die Ruhe vor diesem Wort. Es zieht mich nicht. Und diese Stimmung kam im Volk Gottes auch auf. Seht ihr, wir haben so viel Grund, für die großen Linien Gottes zu danken. Hier sitzen Menschen unter uns, die haben einmal in ihrem Leben eine Entscheidung für Gott getroffen. Und wirklich nach Johannes 6 sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, den der Vater nicht zieht. Wir reden gern von unserer Bekehrung. Ich habe mich entschieden. In Wahrheit hat Gott dich gezogen. Und er hat dich so stark gezogen, dass du nicht mehr Nein sagen konntest. Das macht die Sache noch größer. Und dass dieser Schöpfer Gott uns Menschen, gefallene Menschen liebt, wer kann das verstehen? Und doch ist uns so oft ein Klagen, ein Unzufriedensein nah und wir geben dem Raum in unseren Herzen. Gott hat dich doch schon über so viele Dinge und Hürden geführt. Und ich schließe mich mit ein. Ihr Lieben, 24 Stunden sollten nicht ausreichen, um unserem Gott zu danken. Und ich rede von einer Haltung. Das muss blubbern. Wahnsinn, wir waren verloren und sind gerettet. Wir waren Kinder der Finsternis und sind Kinder des Lichts. Ist es nicht genug zu danken? Die Schuld ist gelöscht. Du kannst sie nicht abtragen. Nur das eine Opfer schafft es, uns gerecht zu machen vor Gott. Und dieser Gott der Liebe begegnet uns hier auch in seiner Eigenschaft als richtender Gott. Ich weiß, dass das oft kaum noch Raum hat, aber zum vollständigen Gottesbild ist Gott Retter und Richter in einem. Und feurige Schlangen tauchen auf in diesem Volk Israel als direkte Folge ihrer Haltung, des Klagens, des Anklagens, des gegen Mose und Gott Gehens. Das war die direkte Folge. Das war nicht zufällig. Das war die direkte Folge. Sie haben sich in ihrem Stolz und in ihrem Undank gegen Gott erhoben. Vermutlich kamen diese Schlangen aus dem Sand und tauchten gleichzeitig überall auf. Da gab es ein Geschrei in den Zelten. Und es wird vermutet, dieser Begriff der feurigen Schlange war ganz einfach die Wirkung dieses Giftes, das zu einem hohen Fieber führte und das dann zum Tod führte. Und in dieser Not, und ihr Lieben, sind wir das nicht auch oft, in dieser Not, auf einmal schreit der Mensch zu Gott, vergib mir. In wie vielen Krankenhäusern wird gebetet, Herr, wenn du mich jetzt gesund machst, ich darf es wieder verlassen als gesunder Mensch und 4 Wochen später, naja, es geht mir wieder gut. Vor wie vielen Prüfungen wird gebetet, Herr, wenn ich das packe, bitte dann. Gott ist gnädig und 4 Wochen später, naja, so ein bisschen war ich es ja auch selber. Seht ihr, wir Menschen sind einfach so. Und Gott in seiner Gnade geht uns nach. Das ist ein wunderbares Zeugnis der Gnade Gottes, diese Geschichte. Das Volk erkennt die Schuld und bekennt buchstäblich. Wir haben das gemacht und das gemacht. Wir sagen nicht einfach sorry für gestern. Ich finde das sowieso sehr schwach, auch in der Versöhnung untereinander. Wenn man nicht sagen kann, es tut mir leid, wie ich gestern mit dir geredet habe. Ich möchte das nicht, kannst du mir vergeben. Sondern wenn ich nur sage, du Schatz, hier sind die Blumen, du weißt Bescheid. Das ist ein bisschen dünn. Das Volk Israel war da schon konkreter. Und Gott selbst zeigt jetzt seinem Volk einen Weg zur Heilung. Und das ist Gottes Heilung für uns. Hier ist Christus im Alten Testament. Wir sehen hier Christus. Mose sollte einen Pfahl aufrichten, der vom ganzen Lager aus gesehen werden konnte. Dort hatte er eine eherne Schlange anzubringen. Und wir haben es gerade gelesen und das ist Gottes Wort. Wer immer von wo auch her, egal wie alt, Säuglinge oder Senioren oder Menschen, die stark genug sind, sagen, ich pack das alles so. Lebensphase, hab gerade Führerschein, Abi geschafft, jetzt liegt mir die Welt zu Füßen. Egal was, ich kann alles. Auch für die war das, gab es ein Heilmittel. Und das war das Heilmittel, das Gott erwählt hat. Es gibt für uns keine andere Heilung als die Heilung, die von Gott kommt. Das ist so. Und jetzt heißt es, wer dieses Zeichen anschaute, der wurde gerettet. Das Seht ihr, ich höre da viele, die sagen, das ist mir zu einfach. Genau, das Evangelium ist kinderleicht. Jesus sagt sogar mal, um in den Himmel zu kommen, müssen wir werden wie die studierten Philosophen Kinder. Wir müssen werden wie die Kinder. Und ich glaube, manche sind blockiert, weil sie nicht kapieren, wie einfach das ist. Mach diesen Schritt, den Gott dir und mir sagt. Werde Kind. Glaube an das Wort. Blicke auf Jesus. Und dann gibt es wunderbare Parallelen in dieser Begebenheit. Und das ist ja der Blick, den Christus dem Nikodemus jetzt eröffnet. Die erste Parallele, die ich nennen möchte, das Volk wurde geplagt von Schlangen. Nach Offenbarung 12, Vers 3 wird der Teufel auch bezeichnet als die alte Schlange. Und Epheser 6, Vers 16 werden die Versuchungen des Teufels an unser Herz bezeichnet als feurige Pfeile. Und wir alle sind vom Gift der Sünde vergiftet. Das ist keiner ausgenommen. Und wenn du in der vierten, fünften Generation in einer Pastorenfamilie aufgewachsen bist, bist du trotzdem vom Gift der Sünde betroffen. Das ist so. Und wir alle brauchen Heilung. Wir brauchen das. Geistlich brauchen wir alle Heilung. Und die zweite Parallele zu Christus und dieser erhöhten Schlange: Gott hat uns einen Weg zur Rettung geschenkt, anders als viele Menschen es sich dachten. Denn den Juden ist Christus ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Und seht ihr, wir wünschen uns oft, dass Gott eingreift, genau so wie ich es will. Also wir hätten sagen können, Gott kann doch jetzt alle Schlangen entfernen, die kamen ja auch plötzlich. Hat er nicht getan. Gott kann doch jetzt alle Probleme sofort entfernen, Gott kann mich doch körperlich jetzt heilen, das muss doch. Gottes Heilung ist Blicke auf Christus. Und beim einen wirkt Gott eine Heilung, beim anderen verherrlicht er sich, indem er einen Menschen durch das Leid führt. Gott wirkt souverän. Aber die eine Heilung, die es gibt, ist Christus. Die dritte Parallele: Das, was die Menschen damals heilte, war der Blick auf eine eherne Schlange. So hat Gott es beschlossen. Sie hatte Aussehen und Form der Schlangen, die den Schaden brachten, aber sie waren die Heilung. Christus, obwohl ohne Sünde, kam in der Gestalt des sündigen Fleisches, Römer 8, Vers 3, als Mensch. So kam die Antwort Gottes unter uns. Und die nächste Parallele: Die eherne Schlange wurde hoch erhoben. Sie wurde hoch erhoben, dass jeder sie sehen konnte. Die war nicht versteckt irgendwo bei Mose im Zelt. Hoch erhoben. Christus, Johannes 12, 33, wurde am Kreuz auf dem Hügel Golgatha hoch erhoben. Und ich denke, auch hier gibt es viele Israel-Reisende. Auf meiner letzten Israel-Reise, als wir im Gartengrab waren und dann Bilder zu sehen bekamen von einem möglichen Hügel, Golgatha, da hat sich das so eingebrannt in mir. Und es ist so erstaunlich zu sehen, dass Gott eine Hinrichtung nutzt, ein römisches Folterinstrument, das für uns zur Rettung wurde. Christus. Und an einem solchen Sonntag wie heute wird der Name Jesu hoch erhoben. In vielen Gottesdiensten. Es wird der Name Jesus groß gemacht. Die Schlange war hoch zu erheben. Und jetzt ist es an uns zu glauben, dass dieser Jesus Gottes Heilung für mich ist. Gemeindearbeit ist ja nicht immer nur Geschenke verteilen und schön, es gibt auch viel Schweres. Und ich habe mich sehr gefreut, als ein junger Mensch einem anderen jungen Menschen nachging, der einfach gebrochen hat mit Gemeinde, mit diesen frommen Leuten und so weiter. Und das ist Realität, das gibt es einfach. Ein anderer Jugendlicher ging ihm nach und sagte: Du, ich habe nur eine Frage an dich. Weil du hast ja aufgehört mit Gemeinde und Glauben und allem. Ich habe nur eine Frage. Glaubst du, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist? Nö. Seht ihr, wenn wir an den Punkt nicht kommen, wir können ein riesen Feuerwerk an Programm abfackeln, wir können Methoden diskutieren, aber hier ist die Heilung. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Christus gestorben und auferstanden für dich. Und jedes Programm, jede Initiative, muss damit verbunden sein, dass es den Blick auf Jesus richtet. Denn erst dann wird's konkret und persönlich. Jesaja 45, Vers 22, da heißt es, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Wichtig, dass wir das mitnehmen. Unsere Sicherheit und Rettung, die liegt in dem, was Gott für uns getan hat, nicht umgekehrt. Aber die Verbindung dazu ist, dass du es glaubst, dass du es persönlich im Glauben annimmst, dass deine Herzensaugen auf Christus gerichtet sind. Ich weiß von einer Frau, die viele Jahre treu Gemeindeleben und Gottesdienste besucht und am Ende ihres Lebens auf dem Sterbebett klagte und sagte, es reicht nicht, es reicht nicht. Es ist nicht genug, es reicht nicht. Und ein Prediger kam zu ihr, der ihr sagte, das stimmt, es genügt nicht, aber er genügt. Und das habe ich nicht vergessen. Dieser Pastor hat einen echten Hirtendienst getan. Der hat den Blick dieser Frau verändert. Und das ist in meiner Erfahrung, das ist echte Seelsorge. Sich sorgen um eine Seele. Nicht kluge Sprüche abfeuern. Es ist ja merkwürdig, wir haben sehr oft sofort Lösungen für die Probleme anderer. Irgendwie ist das kein Problem. Da taucht jemand auf und sagt, ja, das ist so, das muss man so machen, ja, kein Wunder, das ist so. Und jetzt kommt's an dich. Auf einmal klappt es nicht mehr. Wer waren denn jetzt in Israel die gesegneten Seelsorger? Und dieses Bild, das geht immer wieder, wenn ich diesen Text lese, vor meinem geistigen Auge auf. Da hörte man Schreie aus den Zelten. Und dann rannten einige rum mit kleinen Fläschchen, Medizin, probier das mal, Serum gegen Schlangenbiss. Und andere haben einfach Gott geglaubt. Die haben in ihrer Not die Zelte aufgerissen. Da lagen die Kranken, dann haben sie die Köpfe gedreht. Gesagt, guck darüber. Schau da, schau dir das an. Die waren gesund. Ihr Lieben, das ist doch mächtig, was Gott in Jesus für uns getan hat. Und wie großartig das ist, wenn man das selbst erlebt. Ich dachte an den gesegneten Prediger und Gottesmann Charles Haddon Spurgeon, Baptist, der schon viele Menschen zu Jesus geführt hat und selbst auf eine wunderbare Weise zu Jesus fand. Er war wirklich ein begnadeter Rhetoriker. Wenn man seine Predigten liest, dann merkt man, welche Bilder er zeichnet, wirklich im Sinne des Evangeliums. Und er ging aufgrund eines schlechten Wetters in eine Kirche, wo gepredigt wurde. Er hatte es nicht vor, an diesem Morgen dort zu sein. Und er beschreibt, es sprach ein Pfarrer mit einem Sprachfehler. Und das fand er jetzt schon eher etwas störend. Und Gott hat genau das gebraucht, das meine ich mit einfach werden. Zurückkommen zum Ursprünglichen. Gott hat genau das gebraucht und dieser Mann predigte und predigte, Blicke auf Jesus. Er sprach ihn an und sagt, auch du junger Mann, Blicke auf Jesus. Und dann beschreibt er, in dem Moment ging in seinem Herzen die Augen auf. Ich bin's nicht, Christus für mich. Und was wurde das wirklich für ein, im besten Sinne des Wortes, ein Vulkan für Christus? Ich möchte euch erzählen von einem persönlichen Erlebnis, das mich natürlich immer wieder, aber auch ganz konkret an den Punkt brachte, Blicke auf Jesus. Es war der 9. November 2020. Ich war von Bensheim aus gerade losgefahren, auf dem Weg zu einer Tagung nach Dortmund. Und da kam ein Anruf auf mein Handy und meine Frau rief an. Ich habe sofort an der Stimme gemerkt, dass irgendwas wirklich Schlimmes passiert ist. Und sie sagt, unser Sohn, der war 9 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, ist gerade angefahren worden. Der liegt blutend auf der Straße. Und sie hat ihn gemeinsam mit dem Besitzer einer Dönerbude in unser Auto getragen, der blutete überall. Und ich danke Gott für diesen Mann. Seitdem holen wir unsere Döner mehrheitlich dort. Und der hat uns auch danach, er sagt, er will den Jungen sehen, wenn der das überlebt und packt, er lädt uns alle zum Essen ein. Dann habe ich gesagt zu Family, wir müssen dahin, unser Junge kam aus dem Krankenhaus, wir müssen dahin. Dann gab es Essen und wie das für den Gastgeber so, ihr könnt haben, was ihr wollt. Und die Kinder dann so, ja nochmal. Ich glaube, wir sind jetzt und wir sind Freunde geworden mit der Familie. Und ich habe den Eindruck, dass die Begegnung dazu führt, dass Gott da noch was Größeres vorhat. Wirklich, wir sind wirklich gute Freunde geworden. Und ich kann Gott diesem Mann natürlich nur danken, dass er in dem Moment nicht weggeschaut hat, sondern echt geholfen hat. Ich kam an diese Szene, es war alles abgesperrt. Polizei, die Straße abgesperrt, Krankenwagen, alles da. Und ich habe mir die schlimmsten Sachen vorgestellt und betrat diesen Krankenwagen. Ich habe gesagt, ich bin der Vater. Ihr müsst euch vorstellen, die Situation war sehr extrem und der hat geschrien. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier übertragen wird, wie das ist. Das Blut lief überall, es lief ihm in die Augen, aus dem Mund. Er hat gesagt, Papa, was ist passiert? Und dann habe ich gesagt, Niklas, wir beten jetzt erstmal zusammen. Das überwältigt mich auch, das zu erzählen. Das ist wirklich nicht so einfach. Ich wusste nicht, ist es jetzt unser Abschied? Der Anblick war sehr schwer zu ertragen. Ich habe gesagt, Niklas, wir beten jetzt. Und der Herr Jesus ist da. Und da standen diese Ärzte und Pfleger. Ich habe gesagt, wir beten jetzt. Dann gab es da viele Details dazu. Auf alle Fälle haben die gesagt, wir müssen jetzt einen Helikopter holen. Und das war vom Wetter her nicht so einfach. Also der Krankenwagen sagt, er kann nicht nach Heidelberg fahren mit dem Wetter. Und der Helikopter konnte nicht überall fliegen. Und dann war der größte in Deutschland in Einsatz befindende Rettungshubschrauber, der war in diesem Moment frei. Und der stand in Gießen. Der ist auch oft im Einsatz. Und der kam an. Dann habe ich schon gehört, wie die reden und sagen, ja, da kann nur der Junge mit, da kann kein anderer mit. Und dann habe ich gesagt, ich werde da mitfliegen. Vor allem, weil ich gerade von einem anderen Pfleger gehört habe, es kommt der größte Rettungshubschrauber. Also wenn der größte Rettungshubschrauber, da soll da noch Platz sein für einen. Und dann als Vater habe ich dann gesagt, ich werde mitfliegen. Ich glaube, die hatten dann Angst, dass der gleich Radau macht. Und haben dann gesagt, ja, wir kriegen eine Lösung. Dann kam ein neuer Notarzt, der im Helikopter war. Und der hat mir gesagt, ich gebe ihrem Sohn jetzt ein Mittel, der wacht morgen früh erst wieder auf. Und hat er ihn die ganze Zeit versorgt. Ich weiß jetzt mittlerweile auch, warum sie nicht wollen, dass Angehörige mitfliegen. Aber das ist jetzt zu umfangreich für hier. Und dann war ich dort und habe gesagt, okay, wir brauchen jetzt Gebet. Und ich hatte im Handy eine Gruppe, das war die Elterngruppe der Schule, und habe reingeschrieben, wir brauchen jetzt Gebet, Niklas ist verunglückt, Verkehrsunfall ist angefahren worden, könnt ihr jetzt beten? Ich wusste nichts anderes. Und es waren wirklich allerkürzeste Zeit Minuten. Da kamen Rückmeldungen aus der ganzen Welt. Ich konnte das nicht fassen. Ununterbrochen, damm, wir haben jetzt gebetet, wir kommen alle zusammen, wir beten. Und dann weiß ich noch, hat ein Freund geschrieben, durchhalten, wir beten. Und wie soll ich sagen, Gott hätte ihn auch nehmen können. Ich kann jetzt nicht sagen, das wäre falsch gewesen, weil viele Christen erleben schwere Schicksale. Und da kommt der Tod in die Familie. Aber Gott hat entschieden, auf diese Gebete wirklich, und dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Ich frage mich oft, was hat Gott mit diesem Jungen vor? Gott hat entschieden, anders zu reagieren. Wir landen in Gießen auf dem Dach. Und nur so herzensmäßig, ich möchte euch jetzt mal sagen, was für mich, ich habe eine große Liebe zur Gemeinde. Und das Bild vom Heiner Rust, das er am Dienstagabend gebraucht hat, von der Frau, für die dort waren, die sehr schwierig anzusehen war, verwirrt und dement in dem Altersheim, und die Krankenschwester nimmt sie in den Arm und sagt, komm, wir gehen wieder an deinen Platz. Das ist die Liebe, die Christus zu seiner Braut hat. Und die Gemeinde ist oft unfertig. Die ist vielleicht nicht so, wie wir manchmal denken, sie sollte sein. Aber Christus liebt seine Braut. Und ich muss sagen, ich habe eine sehr große Liebe zur Gemeinde. Das ist mir sehr viel wert. Und jetzt war ich aus dem Nichts in Gießen auf dem Dach einer Klinik. Ich habe nicht mal gewusst, wo der Eingang ist, weil wir sind auf dem Dach gelandet. Und das Ding ist riesig. Und dann musste ich mich am nächsten Morgen anmelden. Und dann kam irgendwie, ja, wie sind Sie denn reingekommen? So sinngemäß. Ich sagte, ja, das war ein bisschen anders als üblich. Und dann habe ich an diesem Abend, da war die Versorgung und die Ärzte haben sich den Jungen angeguckt. Ich musste draußen bleiben. Und dann kam ein junger Arzt raus und sagte, er möchte mich alleine sprechen. Wir waren in einem Zimmer und zu Hause saßen alle am Beten. Alle. Und dann hat der Arzt gesagt, wir finden an ihrem Sohn nichts. Es hat nicht einen Knochen gebrochen, da waren Zähne draußen, da waren andere Sachen. Alles, was man machen kann. Und der Aufprall mit dem Auto, also das Auto ist vorne kaputt. Da ist der Junge drauf, das ist sichtbar. Tempo zwischen 40 und 50 km/h. Ein 9-jähriges Kind. Und so lag dieses Bündel blutend, wirklich verbogen auf der Straße. Und jetzt bin ich in Gießen und die sagen, wir finden nichts. Aber mein erster Gedanke war, das ist ein Wunder. Ich habe nach Hause angerufen und gesagt, das ist gerade eben ist ein Wunder passiert. Ich glaube, dass Gott auf dem Flug dieses Kind geheilt hat. Das ist meine, das kann man auch anders sehen, aber ich habe Gottes Arm gesehen. Und nur um euch mal das Herz von Gemeinde zu zeigen, es war eine sehr turbulente Nacht, ich war auf Intensiv. Ich komme raus in Gießen, Haupteingang, steht ein Bruder aus der Gemeinde da. Hier ist dein Koffer, hier sind deine Kleider. Ich habe gedacht, ich bringe dir das alles jetzt mal. Das ist Gemeinde. Da kann man nicht sagen, du machst jetzt das, du machst das. Das ist herzensmäßig. Versteht ihr? Da kämpft einer für den anderen. Und ein andermal will ich das sein, der irgendwo hinfährt. Aber das ist diese Verbindung, die Jesus schenkt. Und als ich dann im Hotel war, an diesem Abend, das war alles so viel, das war so intensiv. Ich habe gerade gedacht, haben wir jetzt ein Kind verloren? Bleibt das Kind behindert? Kann es nochmal in die Schule? Also meine Frau als Lehrerin, die sah den liegen. Ihr erster Gedanke war, das ist jetzt monatelanger Schulausfall. Also nicht der erste, aber es war ein Gedanke. Ich sagte, das ist jetzt mal vorbei. Hat so gut wie nichts verpasst von der Schule. Und dann war das so, das ging die ganze Zeit weiter. Ich sage das wirklich nur zur Ehre Gottes. Ich lag in dem Zimmer, die Tür ging zu, ich habe erstmal geheult. Ich habe einfach wirklich nur geheult. Und ich wusste nicht, ist das jetzt aus Dankbarkeit, ist das aus ich wusste, ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich so gesagt, Herr, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Und dann hat er gesagt, das ist nur so, wenn du auf die Umstände schaust. Wenn du auf mich schaust, dann geht's weiter. Blicke auf Jesus. Und in dem Moment kam allertiefster Friede über mich. Worauf will ich hinaus? Ich rede nicht nur von einem Bekehrungserlebnis. Ich rede von einer Haltung, die wir Christen brauchen. Blicke auf Jesus. Und dann kam unser Kind mit einem ganz geschwollenen Gesicht, genäht, zusammengeflickt. Also es gab schon auch viele Wunden. Nach Hause und da stand ein Berg von Leuten, die Geschenke gebracht haben. Aus der Nachbarschaft. Die wussten, der kann nicht beißen, das ging nicht mehr. Dann stand dort Joghurt, Nutella. Ich würde sagen, da waren Reserven, die diesen Jungen wahrscheinlich etwas überforderten, aber er hat Helfer. Und es war wirklich, also ich könnte das noch weiter ausbauen. Ich will nur zeigen, was es bedeutet, auf Jesus zu blicken. Es ist einfach wirklich, es ist unser Lebenselixier. Und erlaubt mir abschließend, das noch zu sagen. Ich hatte es heute Morgen erwähnt und ich möchte es nochmal erwähnen. Eine wirklich weit verbreitete fromme Krankheit ist Selbstmitleid. Das kommt daher, wenn ich nur auf mich schaue. Mir geht's so schlecht. Das könnte jeder sagen. Das könnte jeder sagen. Ich lade euch ein, blickt weg von euch, blickt auf Jesus. Und aus dem Blick bekommst du eine Liebe für den Nächsten. Und das ist erstaunlich, dass wir geneigt sind, oft die größten Opfer zu tun, so nach dem Motto, seid umschlungen ihr Millionen, für alle, die weit weg sind. Also es ist kein Problem, einen Kuchen zu backen für Flüchtlinge. Aber es ist schwierig, dem zu vergeben, der 10 Jahre lang neben mir in der Gemeinde sitzt. Da sage ich, das vergesse ich nicht, was der 1994 gesagt hat. Woher kommt das? Du blickst auf die Schuld, du blickst nicht auf Jesus. Und das vergiftet unsere Gemeinschaft. Das geht in die kleinste Einheit, die Ehe hinein. Sieh doch mal den Ehepartner wieder als ein Geschenk Gottes. Mit all seinen Macken. Weil dann fällt es leicht zu sagen, wenn Gott mir vergeben hat, wem könnte ich etwas vorhalten? Ich möchte uns ganz persönlich dazu ermutigen, wieder auf Jesus zu blicken. Vielleicht zum ersten Mal auf Jesus zu blicken. Wende deinen Kopf hin zur ehernen Schlange. Lass Jesus wieder alles werden für dich und das Gift der Schlange hat keine Kraft mehr. Amen.